Um große Worte ist Donald Trump ja nie verlegen. Und so findet er sie auch dieses Mal, wenn er von beginnenden ewigen Frieden für den Nahen Osten spricht, der durch seinen Friedensplan nun möglich sei. Mit dem heutigen Datum jedenfalls ist die erste Phase des Friedensplans erfüllt. Es herrscht Waffenruhe in Gaza und alle Geiseln sind nach Israel zurückgekehrt. Der Austausch der 20 noch lebenden und 28 getöteten Geiseln, von denen aber erst 4 überstellt wurden, im Austausch mit 2000 palästinensischen Gefangenen, beendet die Phase 1 des Trump-Plans. Nun muss Phase 2 folgen. Aber was bedeutet das? Wie kann es gelingen, dass aus der Waffenruhe wirklich Frieden wird? Wie kann der Terror besiegt werden, die Hamas entwaffnet und der Gazastreifen wieder aufgebaut werden? Was bedeutet es, wenn dem Friedensplan heute nur die Garantiemächte, nicht aber Israel und die Hamas unterzeichnet haben? Und mit diesen Fragen begrüße ich Sie herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns im Studio sehr herzlich Jürgen Hart, den außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag.
Guten Abend.
Und ebenfalls sehr herzlich begrüße ich Jürgen Trittin, ehemaliger Bundesminister und zuletzt Außenpolitiker von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen. Herr Trittin, ist heute mit der Übergabe der letzten verbliebenen lebenden Geiseln nach über 7 Tagen der jüngste Gaza-Krieg wirklich zu Ende gegangen?
Das weiß man nicht. Erstmal ist heute ein schöner Tag für die Angehörigen der Geiseln und die Geiseln selber. Es ist ein guter Tag für die Menschen in Gaza und deswegen sind alle sehr froh, dass diese kriegerischen Handlungen erstmal beendet worden sind. Ob das von Dauer sein wird, das wird sich zeigen an der Frage, wie wird mit dieser Phase 2 umgegangen, wer und wie wird die Hamas entwaffnet, wie zieht sich Israel daraus zurück, wie wird eine palästinensische Verwaltung übergangsweise international verantwortet, aufgebaut. Das alles sind offene Fragen. Und dann gibt es natürlich Fragezeichen. Das letzte Mal, als aufgrund von Verhandlungen, das ist der einzige Weg, wie man Geiseln frei bekommen hat, dieses gelungen war, ist kurz darauf der Krieg wieder angefangen. Und insofern, ja, ich freue mich heute mit all den Geiseln, mit den Menschen in Gaza und Palästina. Aber wir müssen ernsthaft und realistisch drauf schauen, dass der Frieden noch ein ganzes Stück entfernt ist.
Ich habe eben gesagt, über 7 Tage, sind natürlich 700 Tage, die der jüngste Gaza-Krieg gedauert hat. Und bei Ihnen, Herrn Hart, wie ist es? Überwiegt da nach der Freude des heutigen Tages Hoffnung oder Skepsis, wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen?
Ich habe schon Hoffnung. Wir haben ja letzte Woche auch das diskutiert mit unserem Bundesaußenminister, dass es diesmal eine echte Chance gibt, dass was draus wird. Die Amerikaner stehen dahinter, die Europäer, die Araber, auch wesentliche Teile der israelischen Regierung. Das wird die israelische Regierung noch viel Knirschen kosten. Ich hoffe, dass wir auf diese Weise vielleicht die beiden Rechtsradikalen in der Regierung loswerden in Israel. Aber das sind Dinge, die die Israelis ausmachen müssen. Und ich freue mich für die Angehörigen der jetzt freigelassenen Geisel, auch in gewisser Weise für diejenigen, die jetzt Klarheit haben, dass dieses schreckliche Warten und Bangen ein Ende hat. Ich hoffe, dass auch noch die Leichname jetzt übergeben werden in den nächsten Tagen. Und dass wir dann die wichtigen Entscheidungen treffen, die getroffen werden müssen. Wer übernimmt die zivile Verwaltung des Gazastreifens? Da sehe ich ganz klar die palästinensische Autonomiebehörde in der Pflicht, auch weil wir ja Polizisten ausbilden für diese palästinensische quasi Regierung in Ramallah. Das werden wir intensivieren, das muss akzeptiert werden. Dann muss natürlich sichergestellt werden, dass keine Terrorgefahr mehr ausgeht für Israel oder für andere vom Gazastreifen. Das war ja einer der großen Fehler. Ja, wir haben Afghanistan 2001 die Regierung gestürzt als Westen, weil wir gesagt haben, das ist ein sicherer Hafen für Terrorismus, der in Amerika und anderswo Verheerendes angerichtet hat. Gaza haben wir letztlich zugeschaut, wie eine Terrororganisation Hamas, das so quasi mafiamäßig, terrormäßig regiert hat und das zu ihrem sicheren Hafen gemacht hat. Wenn wir das vielleicht entschlossener vor 15 Jahren verhindert hätten, wäre es vielleicht gar nie zu dem 3. Oktober 2023 gekommen. Aber das ist natürlich vergossene Milch. Ich glaube, wir haben jetzt eine echte Chance. Arabien, die Europäer, die Amerikaner. Und wir müssen jetzt was draus machen. Und ich gönne das auch dem Donald Trump, muss ich ganz ehrlich sagen.
Herr Trittin, Sie haben es eben schon erwähnt, im Januar gab es schon mal einen Waffenstillstand. Was ist diesmal denn in Ihren Augen anders?
Ich hoffe, es ist anders. Ich hoffe, dass das, was damals vereinbart worden ist, nämlich ein Waffenstillstand, Freilassung von Geiseln und dann schrittweiser Rückzug und endgültige Vereinbarung über die künftige Verwaltung tatsächlich kommt. Das ist aber eine offene Frage. Und ich stimme Jürgen Hart ja zu, dass da zugeschaut worden ist, wie die Hamas, man kann das auch noch böser sagen, die Hamas ist im Gaza groß geworden mit stillschweigender Billigung von Netanyahu, der zugelassen hat, dass aus Katar und anderswo Millionen von Dollars dort reingepumpt worden sind, während Abgeordnete wie Jürgen Hart und ich da nicht rein durften. Und mit diesem Geld hat die Hamas damals nicht nur Witwen und Waisen finanziert, sondern halt Tunnel gebaut und Raketen gebaut. Und das hat Israel oder hat die Netanyahu-Regierung in Kauf genommen, weil sie die palästinensische Autonomiebehörde gefährden würde. Und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, Netanyahu einem Friedensschluss mit großer Skepsis entgegenschaut, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht nur wegen Korruption vor Gericht gestellt wird, ist relativ hoch.
Große Skepsis. Herr Hart, ist es letztendlich aber dann der Druck von Donald Trump, der das Ganze überhaupt ermöglicht hat?
Also das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Aber ich glaube, mit dem Luftschlag gegen das Quartier der Hamas-Verhandler in Katar, zu einem Zeitpunkt, wo der US-Präsident bereits mit der arabischen Welt an einem Friedensplan arbeitete. Der Friedensplan ist ja im Übrigen in wesentlichen Teilen das, was die Ägypter vorgeschlagen haben. Das ist ja nicht allein das Werk von Donald Trump. Damit hat er einfach eine rote Linie überschritten. Und dann hatte Donald Trump ihm die Pistole auf die Brust gesetzt. Er musste sich entschuldigen beim Emir von Katar. Und er musste in diesen Plan einwilligen. Und es könnte natürlich sein, dass es Netanyahu auch irgendwo im Nachhinein zumindest auch gut findet. Weil auf diese Weise hat er gegenüber seinen eigenen Leuten in der Regierung die Möglichkeit zu sagen, der Trump hat mich da gedrängt. Also er kann es jetzt innenpolitisch gegenüber seiner Regierung darstellen, dass er halt da nachgeben musste. Aber Ende gut, alles gut. Ich glaube, der Friedensplan wäre so nicht jetzt zustande gekommen, wenn nicht Donald Trump das gewollt und auch massiv durchgesetzt hätte. Und das nötigt meinen Respekt ab, wie er überhaupt ja in seiner ersten Amtszeit mit der Einleitung eines Dialogprozesses mit der arabischen Welt, Israel und der arabischen Welt, sogenannte Abraham-Akkords, ja auch einen Anfang gemacht hat, den wir vielleicht auch erst in Zukunft schätzen werden. Denn das wird sich ja hoffentlich jetzt als auch eine tragende Stütze eines hoffentlich erreichten oder erreichbaren Friedens im Nahen Osten herausstellen.
Also müssen wir Trump dann noch mal ganz anders würdigen und auch respektieren?
Trump war der Einzige, der diesen Krieg beenden konnte, weil er war auch derjenige, der es Israel und der Regierung Netanyahu ermöglicht hat, ihn zu führen. Ich glaube, und da stimme ich Jürgen Hart ausdrücklich zu, der Luftschlag in Katar war ein strategischer Fehler von Netanyahu, weil er damit die Kerninteressen der Amerikaner und die Kerninteressen von Donald Trump, die teilweise sehr persönlich sind, Wir haben ja bis in den 20-Punkte-Plan herein Platz gefunden, da sollen Menschen eine Rolle spielen, die an der Errichtung von Wunderstädten in Arabien, wörtliches Zitat, beteiligt waren. Wem da nicht Jared Kushner einfällt, der ist nicht orientiert. Das heißt, es gibt ein ganzes Geflecht von Interessen, die Trump dort hat. Die Zusammenarbeit mit den VAE, mit den Saudis. Auch die Frage, wie man künftig fossile Energien und Ölpreis stabilisieren kann. Und all diese Dinge neben den persönlichen Geschäftsinteressen haben eine Rolle gespielt. Und das hat Netanyahu mit seinem Vorgehen gefährdet. Er hat für einen Schulterschluss in der arabischen Welt gesorgt, selbst zwischen VAE und Katar. Das will schon was heißen, dass man das hinkriegt. Und da hat er dann gesagt, jetzt ist Schluss mit lustig. Wie lange das durchgehalten wird, das wissen wir nicht. Ich hoffe es. Ich bin da gar nicht, man muss sich so ein Problem nähern mit dem Pessimismus des Geistes und dem Optimismus des Willens. Die Frage stellt sich dann in der Tat, zum Beispiel wird es keinen dauerhaften Frieden geben, nur für Gaza. Das wird nur möglich sein, wenn auch die Zustände in der Westbank sich ändern. Wenn die widerrechtlichen Annexionen, wenn die gewaltsame Besetzung, das Wüten der Siedler dort ein Stück zu Ende gebracht wird. Aber es besteht Hoffnung, dass man einen Weg dahin geht und den muss man dann ausprobieren.
Ich würde gerne noch mal auf das zurückkommen, was Sie über Donald Trump gesagt haben und auch Katar und so weiter. Das ist doch mehr ein Dealmaking, was ja, letztendlich zu dem Durchbruch geschafft
gebracht hat. Trump hat ja nie in Anspruch genommen, ein großer Politiker zu sein. Er wollte Deals machen und diese Deals sind unmittelbar übrigens in den USA, wie gerade gegenüber der arabischen Welt, immer mit Geschäften verbunden. Wir sind konfrontiert damit mit einem US-Präsidenten, der nicht nur US-gesamtökonomische Interessen vertritt. Das hat jeder US-Präsident getan, hat da auch mal die Europäer geärgert und so. Das ist aber nur im Rahmen des Normalen, sondern der seine persönlichen, geschäftlichen Interessen mit Politik verknüpft. Und da ist jetzt an dieser Stelle etwas Positives bei rausgekommen, nämlich, dass die Menschen nicht mehr sterben.
Ein kleiner Schlenker zur Ukraine. Ist das der Unterschied auch zur Ukraine, weil da nicht genug zur Verfügung stehen, mit dem man einen Deal machen kann?
Ich glaube, er hat verstanden in der Ukraine, dass es mit Putin nicht ganz so einfach ist. Netanyahu konnte er irgendwann die Pistole auf die Brust setzen, das kann er Putin nicht. Und deswegen war ja Donald Trump hat eine einfache Außenpolitik, die gehorcht so ein bisschen den Regeln des Revierkampfes unter Mafiosi. Die Schwachen erpresse ich und mit den Starken arrangiere ich mich. Und so hat er sich versucht, mit Putin zu arrangieren. Und das hat Putin als Schwäche ausgelegt und hat den Krieg in der Ukraine intensiviert.
Herr Hart, wenn wir noch mal auf den barbarischen Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 23 blicken, inwieweit ist es denn Konsens in Deutschland, dass der Krieg Krieg Israels gerechtfertigt ist?
Also zunächst einmal war das eine Zäsur für Israel, weil diese Illusion, man könne zur Not auch mit Terroristen in der Nachbarschaft friedlich und frei leben, am 7. Oktober 23 zerstoben ist. Man hat ja gedacht, mit dem Iron Dome, und dem Zaun, mit den guten Streitkräften, mit den Aufklärungsfähigkeiten. Und es sind nach dem 7. Oktober Teile des israelischen Staatsgebiets nicht mehr bewohnbar gewesen für Israelis, war zu unsicher, sowohl um Gaza herum natürlich, aber auch im Norden, weil ja die Hezbollah aus dem Norden angegriffen hat. Und dass jemand, der seinem Land verpflichtet ist und jemand, der einfach dafür sorgen muss, dass die Menschen in seinem Land sicher leben, was die oberste Aufgabe für jeden Politiker ist, muss man dann agieren. Wir haben den Kampf gegen die terroristische Hamas für richtig gehalten. Wir haben auch immer gesagt, man muss in einem urbanen Gebiet kämpfen, dort, weil die sich verschanzt hinter den Menschen. Was mich halt gewundert hat, ist, dass es dann doch so lange gelaufen ist und dass letztlich so die Konsequenz, auch die Aussage, das wollen wir erreichen, bitte, liebe westliche Welt, unterstützt uns dabei. Und das ist unser Plan für den Gazastreifen für die Zukunft. Dass wir da von der israelischen Regierung zu wenig gehört haben. Das damit zu tun hat, dass es wahrscheinlich in der israelischen Regierung selbst keine Einigkeit darüber gab, wie man nach einem Besiegen der Hamas weiterkommt. Und die Würfel sind jetzt gefallen. Also am Ende des Tages ist klar, und das war für uns immer unsere Forderung, Gaza wird regiert werden zukünftig von Palästinensern und nicht Teil des Staates Israel werden, obwohl das einige in der Regierung von Netanyahu gefordert haben. Aber ich glaube, mit dem, was jetzt festgeschrieben ist, ist ja auch klar, die Palästinenser, nach meiner Ansicht, wird das nur die palästinensische Autonomiebehörde sein können, wird das übernehmen. Und wir müssen sie nach Kräften dabei unterstützen. Wir sind ja als Deutsche die größten Unterstützer der palästinensischen Autonomiebehörde in der westlichen Welt. Andere Staaten haben plakativ den Staat Palästina anerkannt. Wir haben Geld gegeben, geben Geld, damit die ihre Aufgaben wahrnehmen können.
Herr Tetin, wenn wir noch mal auf Trump schauen, auch Sie haben die israelische Kriegsführung mitunter kritisiert. Hätte Trump das früher beenden können?
Mit Sicherheit. Aber ich will eins hinzufügen. Der Angriff der Hamas war der größte antisemitische Mord seit dem Holocaust. Und dagegen musste und hatte der israelische Staat das Recht und die Pflicht, diese Bedrohung abzuwenden. Daran konnte es nie einen Zweifel geben. Es kann aber auch keinen Zweifel geben, dass die Kriegsführung, die Israel dann durchgeführt hat, die zum Teil einherging mit ethnischen Säuberungen, mit dem bewussten Einsetzen von Hunger gegenüber der Zivilbevölkerung, jede Verhältnismäßigkeit gesprengt hat. Das ist ja der Grund, warum gegen Netanyahu ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs besteht. Das ist der Grund, warum der internationale Gerichtshof prüft, den Vorwurf, hier sei Völkermord versucht worden, muss man an dieser Stelle sagen. Und deswegen gehören die beiden Dinge für mich zusammen. Die klare Feststellung, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, aber eben auch der Hinweis darauf, dass dieses Recht die Grenze hat im humanitären Völkerrecht. Und die ist dort weit, weit überschritten worden. Was übrigens in Israel sehr stark selber kritisiert worden ist. Die Angehörigen der Geiseln fordern seit einem Jahr eine Unterbrechung der Kampfhandlungen, damit die Geiseln freikommen. Es ist ihnen immer gesagt worden, wir machen es mit Gewalt. Das hat nicht geklappt. Erst als jetzt wieder unterbrochen worden sind, sind die freigekommen. Das gesamte Sicherheitsestablishment der vergangenen Jahre, die Geheimdienstchefs, die Polizeichefs, haben in einem Aufruf an Netanyahu gesagt, du verletzt die Grundregeln der Anwendung militärischer Gewalt durch Israel. Wir führen schnelle, kurze Kriege, weil wir wissen, dass wir auf Dauer nicht so die Solidarität der internationalen Gemeinschaft erhalten können. Die brauchen wir, aber das ist ein militärischer Faktor. Das heißt, Netanyahu hat diesen Krieg im Grunde genommen ohne Unterstützung am Ende geführt, des eigenen Sicherheitsestablishments. Und das ist hier in Deutschland vielleicht nicht ganz so oft so wahrgenommen worden. Aber es hat massive Kritik in Israel an dieser Art der Kriegsführung gegeben.
Wobei ich schon dazu sagen muss, die humanitäre Lage im Gazastreifen wäre natürlich schlagartig besser gewesen, wenn die Hamas erkannt hätte, dass der Kampf aussichtslos ist, dass sie den Kampf einstellt, wenn die Hamas die Waffen gestreckt hätte. Und es gab ja auch Angebote der arabischen Welt, freies Geleit, also sie wären nicht mal in die Gefahr gelaufen, in israelische Hände zu fallen. Dann wäre das ja schlagartig besser geworden. Und so insofern ist diese absolut völkerrechtswidrige Taktik, sich im Krieg hinter Zivilisten zu verschanzen, unter Schulen, unter Krankenhäusern sich zu verschanzen, eben auch eine ungeheure Herausforderung für denjenigen, der dieser Person habhaft werden will. Also bei aller Kritik, die auch ich habe an der militärischen Vorgehensweise, die Frage bleibt offen, was hätten Sie sonst tun können, um erfolgreich zu sein? Sie waren nicht erfolgreich mit dem, was Sie getan haben. Das gibt im Nachhinein auch den Kritikern, finde ich, recht. Aber das, was jetzt da ist, dass wir einen Waffenstillstand haben, dass die Geiseln freigekommen sind, dass die Hamas jetzt hoffentlich ihre Waffen streckt, dass wir zu einer neuen Phase eintreten und dass wir auch in eine neue Phase vielleicht der Diskussion über die Zwei-Staaten-Lösung eintreten, das finde ich ganz wichtig, weil aus israelischer Sicht, in Israel hat man ja immer gedacht, man könnte diesen Konflikt managen und aussetzen. Seit dem 7. Oktober 2023 weiß man, dass das nicht geht. Auch dort, finde ich, muss man erkennen, dass es letztlich einen neuen Anlauf braucht, eine tragfähige, ausbalancierte Lösung für die Region zu finden. Die Pläne, wie man das machen könnte, liegen ja auf dem Tisch. Das große Problem ist die Siedlungspolitik, die von einzelnen Politikern in Israel wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird, einer Zwei-Staaten-Lösung im Augenblick entgegenstehen. Aber wenn der Präsident Trump und andere sich genauso energisch jetzt dafür einsetzen, dass es eine solche Anschlusslösung gibt, dann bin ich da auch optimistisch,
dass das gelingen kann. Aber dann gucken wir erstmal auf die Phase 2, die ja auch noch gar nicht erreicht ist. Für wie realistisch halten Sie diese Phase 2 und was ist denn da überhaupt der wichtigste Schritt oder was sind die wichtigsten Schritte in der Phase 2?
Also jetzt zuerst mal natürlich, dass die lebenden Geiseln freigekommen sind, dass die Leichnamen übergeben werden. Da gibt es ja Kritik aus Israel, dass es nur Stand jetzt wohl 4 sind. Es war von vornherein klar, dass möglicherweise die Hamas selbst nicht 100% weiß, wo diese Leichname zu finden sind, weil ja möglicherweise die Bewacher und die Leichname, also die Personen gemeinsam zu Tode gekommen sind und irgendwo verschüttet sind unter irgendeinem Haus, in irgendeinem Tunnel. Also da finde ich, sollte man in Israel jetzt einfach nicht jetzt in die Freude der ersten Stunden jetzt doch nicht sich trüben lassen dadurch. Da wird man dahinterher sein müssen, dass das genau. Das Zweite ist, dass die humanitäre Hilfe jetzt rein muss. Also die internationalen Helfer stehen ja bereit. Es gibt ja auch die Zusage der israelischen Regierung seit Juli, dass sie den Zugang leisten will. Das hat der Außenminister Saar gegenüber den europäischen Außenministern bereits im Juli mitgeteilt. Die Lager sind gefüllt um Gaza herum von den Hilfsorganisationen. Es kann jetzt sehr schnell Hilfe reinkommen. Dann ist die Frage eines freien Geleits und einer Entwaffnung der Hamas natürlich entscheidend. Im Augenblick wird wohl nicht geschossen, aber das muss natürlich auch so bleiben, damit nicht Israel wieder gezwungen ist, dagegen vorzugehen. Der vierte Schritt ist eine Friedensordnung für Gaza und der fünfte Schritt eine Friedensordnung für Israel-Palästina. Und Deutschland wird da sicherlich gefragt sein, weil wir gute Kontakte in der arabischen Welt haben. Wir haben ein hohes Vertrauen bei Israel in unser Regierungshandeln. Alle anderen wissen auch, dass wir dicht an Israel dran sind, dass wir auf der Seite Israels stehen. Das ist eine Basis, die wir nutzen müssen. Und der Außenminister, speziell der Außenminister, hat über viele Jahre Kontakte in der arabischen Welt aufgebaut. Ich bin ja selbst dabei gewesen bei den Gesprächen, die er geführt hat in der Münchner Sicherheitskonferenz. Und die werden jetzt genutzt, zum Beispiel der nach Ägypten, zum Außenminister Ägyptens. Und den Plan, dass Deutschland gemeinsam mit Ägypten jetzt eine entsprechende Zukunftskonferenz organisiert.
Herr Trittin, Herr Hart hat es eben gesagt, einer der wichtigsten Punkte ist die Entwaffnung der Hamas.
Und es ist ja die Phase 2. Die Phase 2 ist, sie sollen entwaffnet werden. Wem übergeben sie die Waffen? Mhm. Dann sind wir bei der Frage, gibt es diese internationale Stabilisierungsfonds? Wer stellt die? Da sind gedacht an arabische Staaten und internationale Partner, so steht es in dem 20-Punkte-Plan drin. Die stehen noch nicht, die sind noch weit von der zivilen Administration entfernt. Mhm. Aber das ist die Grundvoraussetzung für die Entwaffnung, ist im Übrigen auch die Voraussetzung, dass sich die israelische Armee aus Gaza zurückzieht. Steht ja auch da mit drin.
Komplett am Ende. Ja.
Und dies ist die spannende Frage für alle Beteiligten. Diese beiden Punkte, wird es gelingen, die Hamas zu entwaffnen? Und das wird nur mit einer internationalen Truppe geschehen. Und werden dann infolgedessen die Truppen der IDF halt hinter die Grenze zurückgezogen? Das ist die spannende Frage, die es darum geht. Und das wird in Israel, in der israelischen Regierung, erhebliche Spannungen auslösen, weil natürlich Herr Smotrich und Herr Ben-Gvir nach wie vor der Auffassung sind, sie wollen ganz Judäa und Samaria erobern. Die haben ja so eine Landkarte, die entspricht so des Rappers, der bei Böhmermann ausgeladen worden ist, nur dass sie das nicht in den palästinensischen Farben malen, sondern in den israelischen.
Wenn ich noch ganz kurz, also das mit der Entwaffnung der Hamas. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viele wirkliche Hamas-Kämpfer, so im Sinne, wie man sich das, also wie man seit vielen Jahren dabei sind und die ausgebildet sind und die Waffen führen. Es gibt ganz, ganz viele 15-, 16-, 17-Jährige, die mit Knarre in der Hand rumlaufen, die der Meinung waren, sie würden zur Hamas gehören. Dafür müssen wir jetzt auch Wege finden. Also die Hamas oder die Idee der Hamas, der gewaltsamen Eroberung Israels und der Schaffung eines Großpalästina, so wie die es mal nennen, diese Idee muss aus den Köpfen dieser jungen Menschen raus. Ich glaube nicht, dass das
geborene Jahre gelernt haben.
Ja, das ist. Ich glaube nicht, dass das geborene Terroristen sind. Aber ich glaube, dass wir gerade auch als Europäer eine große Aufgabe haben, zu helfen, diese jungen Menschen in irgendeiner Weise denen eine Zukunftsperspektive zu geben. Politisch, vielleicht durch die Schaffung eines Staates Palästina, aber eben auch Blick auf Ausbildung und wirtschaftliche Zukunft. Das ist eine Riesensache. Und wenn Israel selbst am Ende da auch mitmacht und beispielhaft vorangeht, sodass immer die jungen Leute sagen, das böse Israel, was uns immer verteufelt wurde, hat uns am Ende geholfen. Das wäre so mein Traum, dass wir das vielleicht hinkriegen.
Sie sind optimistisch, dass eine Entwaffnung der Hamas gelingt?
Weil es nicht so viele sind, die tatsächlich jetzt quasi mit der Waffe darauf warten, dass ein Israeli ihnen entgegentritt und sie festnimmt oder tötet. Ja.
Bin mir nicht ganz sicher, weil wir haben natürlich erlebt, die israelische Armee hat Erfolge, auch militärische große Erfolge erzielt. Und sie hat aus der Armee, das war letztendlich eine Armee der Hamas sozusagen, sie zurückgeworfen auf den Stand einer Guerillatruppe.
Die schwer zu bekämpfen
sind. Die sind schwer zu bekämpfen, aber anders als wenn eine Armee aufgibt, da sammelt man die Waffen ein. Man grüßt sich militärisch gegenseitig und das war's, wird das hier nicht stattfinden. Und das ist das große Problem, vor dem wir stehen. Ich will noch eine Bemerkung machen, weil wir, glaube ich, uns einig sind, das Wichtige ist gerade für die Menschen im Gaza, dass die humanitäre Hilfe reinkommt. Wir erleben gerade, wie all diejenigen, die die UN vorher beschimpft haben, ich glaube, der Generalsekretär hat immer noch Einreiseverbot in Israel, der Guterres. Und dass am Ende niemand an ihnen vorbeikommt. Und ich finde das für deutsche Außenpolitik, da war es immer ein breiter Konsens über alle Parteien. Wir haben die Rolle der Vereinten Nationen auch und gerade im Nahen Osten immer gemeinsam hochgehalten. Das ist eines der guten Nachrichten dieser Tage, dass man sagt am Ende, ja, das können nur die machen, die nicht mit irgendeiner dieser Konfliktparteien verbandelt sind. Und die sollen das dann auch machen, die haben die Fähigkeit. Dafür ist ein Stück Rehabilitierung der Vereinten Nationen.
Wird das wirklich stattfinden, eine harte Rehabilitierung aus israelischer
Nein,
Sicht?
Nein, die Israelis nicht. Aber in dem, wenn Sie heute gesehen haben, wie Trump Abbas beredet hat, der hat fast am längsten mit Abbas geredet von allen in dem Empfang. Wenn Sie sehen, dass im Punkteplan die UN neben dem Roten Kreuz ausdrücklich genannt worden ist, dann ist das eine Rehabilitierung, die uns froh stimmen sollte.
Also in Israel ist man extrem skeptisch gegenüber der UN, weil die UN auch Fehler gemacht hat, aber weil die UN auch systematisch in schlechte Licht gerückt wird von interessierten politischen Kreisen in Israel. Ich glaube trotzdem am Ende des Tages...
Ja, aber es gibt ja auch 188 Resolutionen gegen Israel, wohingegen ja, andere Staaten auch, gar keine erleben
so
mehr.
Und auch mit total unsinnigen Inhalten zum Teil, wo man das Gefühl hat, warum jetzt dieser afrikanische Staat ausgerechnet genauso abstimmt wie China, Fragezeichen.
Auch da hätte ich eine Erklärung.
Also insofern gibt es natürlich auch Schwächen der Vereinten Nationen. Aber am Ende des Tages, wenn wir eine nachhaltige, dauerhafte Friedenslösung für die Region haben, wird sie natürlich durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates idealerweise abgesichert werden. Mhm. Und auch die Rolle aller, die dort agieren, wird sich darauf stützen, so wie wir das ja im Westbalkan auch hingebekommen haben und so fort. Also ich glaube, dass wir die UN gerade noch brauchen werden. Wir werden übrigens in der nächsten Woche vermutlich über 80 Jahre Vereinte Nationen im Bundestag debattieren. Da würde der Jürgen Trittin sicher auch eine Rede halten. Ist jetzt nicht mehr möglich. Da werden wir garantiert auch über die Frage reden, welche Rolle sollte die UN gerade in diesem Konflikt in der Zukunft spielen.
Ich will mal noch auf einen Gedanken von Jung Hart eingehen. Wahrscheinlich wird es klug sein, diese internationale Truppe, die das absichern soll, tatsächlich mit einem Mandat des Sicherheitsrats zu versehen. Das steht nämlich drin in dem Papier. Ich hielte es aber für deutsche und europäische Außenpolitik für klug. Beispielsweise über die europäischen Mitglieder im Sicherheitsrat, Großbritannien und Frankreich, genau darauf zu drängen. Das hat sich in anderen Fällen, und es ist eins der wenigen Fälle, wo man das auch hinkriegen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass China oder Russland dagegen stehen.
Aber diese internationale Schutztruppe oder Stabilisierungstruppe ist schon notwendig. Warum schaffen die Palästinenser es nicht aus eigener Kraft, den Terror im Land zu besiegen?
Ich glaube, weil sie zum Teil auch ganz bewusst daran gehindert worden sind. Und wir haben heute einen Zustand der Palästinenser. Ich bin ja auch der Auffassung, das ist die geborene Verwaltung. Aber diese Verwaltung ist seit über 10 Jahren nicht gewählt. Es muss sozusagen ein politischer Prozess auch in Palästina, auch in der Westbank eingeleitet werden, wo die palästinensische Verwaltung eine neue Legitimation bekommt. Das ist auch die Voraussetzung, wirksam Terror zu bekämpfen. Und Jürgen Hart hat ja im Gaza von den 15-, 16-Jährigen gesprochen. Die gibt es in der Westbank auch. Ja. Und die werden jeden Tag, weil ihre Väter auf ihr eigenes Land nicht gelassen werden, von bewaffneten, militanten, gewalttätigen Siedlern, radikalisieren sich jeden Tag. Und deswegen habe ich vorhin bewusst gesagt, es wird keine Lösung geben, die nur Gaza umfasst. Also so dieses Immobilienmodell wird nicht funktionieren. Man muss eine Lösung finden, das letztendlich für ganz Palästina gilt. Da stehen Elemente in den 20 Punkten drin. Mir würde es sehr gefallen, wenn die Europäische Union sehr geschlossen und sehr gemeinsam diese Frage der Zwei-Staaten-Lösung und der praktischen Konsequenzen daraus jetzt verstärkt angeht. Weil wir es mit einer Regierung zu tun haben, mit einem Regierungschef, der nie eine Zwei-Staaten-Lösung wollte.
Also bezüglich der Palästinensischen Autonomiebehörde, also der Abbas-Regierung, wenn man gefragt hat, wann gibt es Wahlen, war immer die Antwort, wollte, dass die Hamas die Wahlen gewinnt. Jetzt wird es die Hamas nicht mehr geben, militärisch nicht und politisch nicht. Zumindest ist das der Plan für die nächsten Monate. Dann würde auch dieses Problem, dass möglicherweise dann bei einem solchen Wahlen eben nicht Frieden friedliche Kräfte überwiegen, sondern radikale Kräfte überwiegen, möglicherweise dann auch vom Tisch sein. Und dann könnte man diesen Neuanfang machen. Wir müssen ja immerhin sehen, dass der gegenwärtige Führer der Palästinenser-Organisation ein sehr alter Mann ist und dass die größte Sorge aller in der Welt ist, dass dieser Mann nicht mehr in der Lage ist, die Arbeit zu machen. Bezüglich dieser Schutztruppe, also die Amerikaner haben gesagt 200 Mann, aber die sollen auch nicht in Gaza aktiv sein. Am Ende des Tages werden wir alle bereit sein, so wie wir das ja heute schon tun, Polizeikräfte und paramilitärische Kräfte, die Polizeiaufgaben wahrnehmen, auszubilden in Ägypten und sonst wo. Aber nach Gaza rein, da habe ich bisher keinen gehört, der gesagt hat, ich bin bereit, auch nicht aus der arabischen Welt, ich bin bereit, da ein Kontingent hinzuschicken. Und von daher wird das einer der Knackepunkte sein. Ich glaube tatsächlich, wenn, dann sollten es auf jeden Fall nicht westliche Kräfte sein, sondern es sollten Araber, also Menschen sein, die nicht im Verdacht stehen, dass sie was gegen Palästinenser haben.
Ja, da habe ich dann aber gleich mehrere Fragen, Herr Hart. Einmal, wer soll denn Gaza dann verwalten, wenn Sie sagen, da geht keiner so richtig rein? Und eine Schutztruppe von 200 Mann, das scheint mir jetzt nicht so überzeugend, in den Griff zu kriegen.
200 Mann ist das, was der US-Präsident zugesagt hat, als amerikanischen Beitrag zu der Organisation, die dafür sorgt, dass man verhindert, dass wieder Terrorismus in Gaza entsteht. Aber die Aufgabe, nach meinem, so wie ich es verstanden habe, wird jetzt nicht sein, in Gaza-Patrouille zu fahren, sondern eben Kräfte auszubilden, arabische Kräfte, palästinensische Kräfte auszubilden, die die Aufgabe wahrnehmen. Ich glaube im Übrigen, wenn jetzt die Hamas so dezimiert worden ist, militärisch so auch geschwächt worden ist, wie sie im Augenblick ist, und wir verhindern, dass sie wieder stark wird und die Waffen rauskommen und vielleicht auch noch die letzten Raketen, die man da findet, dann ist es vielleicht auch einfacher, diese Aufgabe zu leisten, zu verhindern, dass von Gaza Bedrohung für Israel ausgeht, als das zum Beispiel vor 5 Jahren der Fall gewesen wäre, wo ja die palästinensische Autonomiebehörde in Gegnerschaft zu Hamas stand. Also man kann nicht sagen, dass die palästinensische Autonomiebehörde Terror unterstützt. Sie hat eng zusammengearbeitet mit Israel, wenn es um Terroristen aus der Westbank gab, die Anschläge in Israel vor. Wenn die palästinensische Autonomiebehörde das mitgekriegt hat, hat es oft genug eine entsprechende Meldung und Zusammenarbeit gegeben. Aber Gaza war eben ein sicherer Hafen für die Terroristen, in denen auch die palästinensische Autonomiebehörde nichts mehr zu sagen hatte. Und das muss sich jetzt ändern.
Mhm. Ja, deswegen war es auch immer falsch zu sagen, wenn man also gegen Spanien oder gegen Frankreich gerichtet, wenn man die palästinensische Autonomiebehörde jetzt voll diplomatisch anerkannt, wir haben ja eine Vertretung da, aber haben sie nie anerkannt, das wäre ein Sieg der Hamas. Nein, das wäre ein Sieg für die Gegner der Hamas gewesen.
Mhm. Sie haben auch gesagt, man muss Gaza und Westbank zusammendenken, aber gucken wir doch nochmal auf Gaza. Wer soll denn da jetzt was wie verwalten? Wie soll das da an der Stelle weitergehen, wenn zum Beispiel auch die Schutztruppe da gar nicht reingeht?
Wenn ich die 20 Punkte richtig sehe, möchte man ein Board machen, was unter der Leitung von Donald Trump steht. Mhm. Wäre das erste Mal, dass er so eine Verwaltungseinheit ordentlich führt, aber gut. Mitglied soll Tony Blair sein. Der ist in der arabischen Welt nicht überall gleich gut angesehen, weil man ihm vorhält, dass er die völkerrechtswidrige Intervention im Irak gemacht hat und dort ist, das ist kann man jetzt, aber man kann sich die Leute nicht aussuchen, das ist jetzt erstmal so. Aber wie denn das sein soll, was das Zivile angeht und was den Aufbau von Polizeikräften angeht, die ja dann letztendlich die Entwaffnung durchsetzen müssten, das ist eine sehr offene Frage. Und da sind wir genau bei den ganzen Fragen, die in diesem Papier nicht geklärt sind und die gefüllt werden müssen und eher beantwortet werden müssen, wenn man die große Überschrift, die da heute über den 20 oder mehr Staatschefs stand, Frieden in Nahost, dann müssen diese Fragen entsprechend geklärt werden.
Herr Hart, wenn wir jetzt noch
und ich sage nur eine Sache, es wird nicht einfach für Donald Trump. Es gibt nämlich noch einen Grund, warum er jetzt Schluss gemacht hat. Er stand wegen dieser ganzen Geschichten massiv unter dem Druck von Teilen der MAGA-Bewegung, die damit nicht einverstanden waren. Also er sagt, jetzt muss man hier mal Frieden, damit man da nicht in irgendwelche Eskalationen reingezogen wird, wie man das beim der Bombardierung im Iran gesehen hat. Das ist nicht auf, Zustimmung in der MAGA-Bewegung gestoßen.
Mhm. Herr Hart, wenn wir jetzt nochmal nach Israel direkt schauen, was bedeutet denn der heutige Tag für die israelische Gesellschaft?
Also zunächst einmal glaube ich, die Freude ist ungeteilt bei Freunden wie Gegnern der jetzigen Regierung in Israel, dass das jetzt an diesem Punkt zumindest mal für die überlebenden Geiseln zu Ende ist mit dem Leiden und für die Familien und vielleicht auch für diejenigen, die jetzt Gewissheit haben, dass ihre Lieben tot sind, ist es natürlich auch irgendwo eine, vielleicht auch eine Art von Erleichterung, dass man jetzt weiß, man muss mit diesem Schicksal leben und damit abschließen. Also insofern ist es, glaube ich, heute das absolut im Vordergrund. Und das Zweite wird sein, wie sich jetzt die israelische Regierung entwickelt. Also Smotrich und Ben-Gvir sind absolut nicht einverstanden, aber sie wissen auch, dass möglicherweise, wenn sie rausgehen aus der Regierung, ja jetzt auch nicht die Zeit ist, um große Opposition gegen Netanyahu zu machen in einem Wahlkampf oder so. Und dass es vielleicht sogar sein könnte, dass am Ende des Tages es in Israel eine Unterstützung für die Rumpfregierung Netanyahu von anderen gibt. So nach dem Motto, wir sind zwar Opposition, aber wir müssen jetzt mal 12 Monate lang zusammen das Schiff auf richtigen Kurs bringen. Und dann machen wir Neuwahlen. Und wenn der Prozess der nächsten Monate so ist, dass die israelischen Bürgerinnen und Bürger sagen, das führt in die richtige Richtung, das ist ein Zuwachs an Frieden und ein Zuwachs an Optionen für eine friedliche Zukunft, dann ist ja gar nicht mal ausgeschlossen, dass nicht am Ende Netanyahu sogar bei Wahlen wieder die Nase vorne hat, was er über die letzten 2 Jahre kaum hoffen konnte. Also insofern bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube, dass in Israel von heute an genau diese Frage diskutiert wird. Wer ist bereit, in eine nationale Regierungsnot reinzugehen, wenn jetzt Netanyahu die Mehrheit verlieren sollte? Klammer auf, weil das Motto ist, wenn wir wissen, dass es droht, könnte es sein, dass sie doch drin bleiben, weil sie sagen, unser Trumpf, ihn quasi zu erpressen, ist ja nur, wenn wir wissen, dass er nicht drauf eingeht, also wie das in der Politik so ist. Das wird sehr interessant sein. Ich glaube, dass die Israelis auch wissen, ohne die Unterstützung von Amerika ist vieles in Israel nicht möglich, weder wirtschaftlich noch sicherheits- und militärisch. Mhm. Und der US-Präsident hat da, glaube ich, ein klares Signal gesetzt, hat gesagt, wenn das jetzt nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, ich formuliere es jetzt etwas salopp, dann werde ich meine Unterstützung möglicherweise entziehen. Und das ist, glaube ich, für Israel ein Riesenproblem und ein wichtiges Fund für alle diejenigen, die wollen, dass das jetzt zum Erfolg kommt.
Herr Trittin, würden Sie sagen, die israelische Gesellschaft ist nach rechts gerückt?
Das heißt sie vorher schon. Nein, die ist vorher schon nach rechts gerückt. Deswegen gibt es diese Mehrheit, das ist eine demokratisch gewählte Mehrheit von einem konservativen und
in mehreren Wahlen
von rechtsradikalen Nationalisten. Und Rassisten sind das. Das war vorher schon so. Aber ich glaube, das, was auf dem Platz gestern und heute zu sehen war, dass die Angehörigen der Geiseln und die, die über Monate hinweg für ihre Freilassung, für eine Beendigung des Krieges demonstriert haben, Donald Trump applaudiert haben und sobald der Name Netanyahu fiel, gepfiffen haben, das zeigt sozusagen die Zerrissenheit auch in der israelischen Gesellschaft. Ich glaube, dass was neben Wahlen für viele von großer Bedeutung ist, dass die Geschichte, wie es zum 7. Oktober kommen konnte, aufgearbeitet wird. Wer trägt dafür die Verantwortung? Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es sein, dass zum Zeitpunkt des Angriffes 2 Brigaden im Süden stationiert waren, aber 30 in der Westbank
Libanon, also gegenüber der
Israel. Ja. Also das sind nee, auch in den besetzten Bereichen von der Westbank, nicht nur oben an der Grenze. Das sind Fragen, die stellt in Israel jeder. Und alle haben gesagt, solange der Krieg geht, werden wir diese Fragen nicht thematisieren. Aber wenn der Krieg zu Ende ist, muss das aufgearbeitet werden. Es gibt da ein historisches Beispiel, dass sich ja Golda Meir nach diesem Krieg dieser Aufarbeitung stellen musste. Und das ist, glaube ich, auch das, was Netanyahu neben der Korruptionsanklage am meisten fürchtet.
Und er hat ja Donald Trump den Präsidenten heute aufgefordert,
ihn zu begnadigen. Ja, aber das wird, glaube ich, sehr schwierig werden im israelischen Rechtssystem. Und ich glaube auch nicht, dass der Präsident, der sich immer als jemand erwiesen hat, der nicht jeden dieser Schlenker von Netanyahu hat, der ein sehr aufrechter Mensch ist, ein aufrechter Konservativer, bei dem ich wirklich Anerkennung zollen muss, auch und gerade seine Worte gegenüber den arabischen Israelis und sein Plädoyer des Miteinanders mit diesen Menschen, der wird sich da nicht so leicht reinreden lassen. Das kann auch wirklich ein vergifteter Ratschlag gewesen sein. Aber offensichtlich geht Trump davon aus, dass Netanyahu schuldig ist.
Wenn man jetzt noch mal auf Netanyahu guckt, Trump hat heute Netanyahu in der Knesset ja außerordentlich gelobt, über alle Maßen gelobt. Sie haben gerade schon gesagt, auch Begnadigung bei Korruptionsgeschichten und sowas gefordert. Hat Netanyahu mit Blick auch auf die Schläge gegen die Hisbollah, den Iran, die Houthis und so weiter, auch die Sicherheit Israels erhöht, was Trump auch anerkennt?
Also da, ich glaube, es gibt in Israel breiteste Debatte darüber, warum das geschehen konnte, der 7. Oktober 23. Auch eine breite Debatte darüber, wie die Methoden, die die Regierung gewählt hat, in der Bekämpfung der Hamas funktioniert haben oder auch nicht, auch im Blick auf die Freilassung der Geiseln. Und viele sind ja auch zu Tode gekommen in den letzten Monaten und in den letzten 2 Jahren. Aber im Blick auf den Schlag gegen Iran, der, glaube ich, wirklich auch als Erfolg gewertet wird, und im Blick auf den Schlag gegen die Hisbollah, glaube ich, gibt es eine Mehrheit im israelischen Volk, die über die Regierungsmehrheit hinausgeht, ja, weil natürlich die Bedrohung durch die Hisbollah eine ganz konkrete reale war, genauso wie die Hamas eine konkrete reale Bedrohung ist. Und weil der Iran auch eine konkrete reale Bedrohung ist. Und insofern hat Netanyahu da Punkte. Man muss ja sagen, Netanyahus Politik war ja auch darauf ausgerichtet, langfristig mehr Sicherheit für Israel zu garantieren. Die Abraham Accords, das war ja nicht alleine eine Idee von Donald Trump, sondern das hat die israelische Regierung über viele Jahre, auch Netanyahu über viele Jahre und Jahrzehnte verfolgt, dass man da ein Stück weit ein Gegengewicht gegen Iran aufbauen kann, wenn man mit den Arabern enger zusammenarbeitet und insofern die Sicherheit Israels erhöht. Also Netanyahu hat eben auch versucht, auf seine Weise etwas dauerhaft Nachhaltiges hinzubekommen. Er hat die Hamas total unterschätzt, offensichtlich. Und das ist ihm dann auf die Butterseite gefallen. Also, und damit den gesamten israelischen Volk. Ich glaube, dass dieses Lob für Netanyahu natürlich jetzt auch der Tatsache gezollt ist, dass Netanyahu das so macht, wie Donald Trump das vorschlägt. Und da der Vorschlag, wie Donald Trump es jetzt vorgeschlagen hat, ein guter ist, gilt vielleicht auch, der Zweck heiligt die Mittel. Und also ich gönne das,
dass Donald Trump. Ich teile die Einschätzung, dass weite Teile übrigens auch der Opposition die Schläge gegen den Libanon und den Iran richtig gefunden haben. Das ist so. Das Problem, was viele in Israel mit Netanyahu haben, ist, dass er die Sicherheit Israels extrem gefährdet hat. Er hat ja nicht nur die Hamas unterschätzt. Manche Wissenschaftler, die sich mit dem Nahen Osten beschäftigen, haben das Verhältnis in ihm und der Hamas vor dem 7. Oktober so beschrieben, das sei der Subunternehmer von Netanyahu im Gaza gewesen. Das ist eine sehr harte und sehr zugespitzte Formulierung. Aber das ist genau das, was viele in Israel ihm vorwerfen. Und da muss man sagen, wenn das stimmt, hat er unzweifelhaft die israelische Sicherheit und die Sicherheit des Staates Israels extrem gefährdet.
Also das wird so eine Untersuchung, ja.
Ja, aber das ist die Frage.
Im Übrigen Sache des Volks in Israel und des Parlaments. Das auch, da wollen wir jetzt gar nicht, das ist jetzt auch ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich wollte nur sagen, es hat vielschichtige Dimensionen, der Konflikt. Und jeder hat da auf seine Weise seinen positiven und negativen Anteil dran.
Wir sind auch am Ende der Sendung, deshalb meine Schlussfrage. Stehen wir jetzt tatsächlich vor dem Beginn eines Friedensprozesses? Wie schätzen Sie es ein?
Mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt in den letzten 20 Jahren. Vielleicht an einem Zeitpunkt, an dem wir damals schon in Rabins Zeiten gestanden haben. Und da die Ereignisse vom 7. Oktober zeigen, dass man sich eben nicht arrangieren kann mit den Verhältnissen, sondern dass man tatsächlich aktiv auf eine Lösung zuarbeiten muss und der Konflikt sich nicht auswachsen wird im Sinne von Generationen dass man den Konflikt nicht managen kann. Diese Erkenntnis ist, glaube ich, auch in Israel da und in der gesamten Welt. Und deswegen wird der Druck was zu lösen. Ich habe damals vor 2 Jahren gesagt, vielleicht sind wir der Zwei-Staaten-Lösung näher, als wir denken, weil es offensichtlich ist, dass es keine andere Lösung gibt. Offensichtlicher als das vor dem 7. Oktober war.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Frieden für den Nahen Osten stand heute. Darüber stand es da groß drüber. Wird es tatsächlich Frieden im Nahen Osten
geben? Ich stand am Tag der Beerdigung von Rabin, zusammen mit Helmut Kohl, am Tempelberg. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das politische Erbe von Rabin, und das hat immer gelautet, Sicherheit für Israel gibt es nur, wenn es 2 Staaten gibt, die gegenseitig miteinander umgehen können. Wenn dieses mit dieser Verspätung jetzt Wirklichkeit werden würde, ob es so kommt, weiß ich nicht.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion hier am Tisch und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen für Ihr Interesse und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend mit Phoenix.